Wir haben heute wieder einen gefüllten Sonntag. Wir dürfen Sie nach dem Gottesdienst einladen zu einem Bericht von dem, was Gott in Äthiopien tut. Und wenn wir uns dann hier versammeln, dann tun wir dies in der Gegenwart Jesu Christi. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Das soll uns in Bewegung bringen, wenn wir sehen, was Gott in diesen Tagen tut, auch in den abgelegenen Gebieten der Welt. Und wir wollen miteinander bitten, dass er auch heute Morgen unter uns ist und zu ihnen spricht und uns alle aufrichtet und stärkt. Wir singen miteinander, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, das Lied 126. Wir wollen beten. Du, unser ewiger Gott, unser lieber himmlischer Vater, wir freuen uns an diesem Morgen, wenn wir deine Macht und Größe wieder erkennen in all dem Guten, mit dem du uns überschüttest. Wir freuen uns an dem herrlichen Sonnenschein, an der Gesundheit, am Leben, das du uns schenkst. Es ist alles unverdient, ein Zeichen deiner Güte und Liebe. Und doch suchst du uns alle heute noch viel mehr. Du willst mit uns reden, auch über das, was in den letzten Tagen war. Wir haben viel ohne dich begonnen und ohne dich vollendet. Und wir sind auch in vielem schuldig geworden. Und da kommen wir jetzt zu dir, dass du uns ganz frei machst und uns vergibst. Du kannst auch zurechtbringen, was in unserem Leben verkehrt ist. Da musst du zu uns reden und gib doch, dass jetzt nichts unser Hören hindert, sondern dass wir aufmerken können, was du uns sagen willst. Und wir wollen dir auch in der Stille jetzt all das bringen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Und nun spielt uns Katrin Kümmel aus der vierten englischen Suite von Johann Sebastian Bach. Anschließend wird uns Gunter Kiene etwas von seinem Erleben in Äthiopien erzählen.
Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erleben. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, heute nach dem Gottesdienst, Ihnen gerne etwas mitzugeben von erwecklicher, frischer Luft. Es ist so, als wenn Sie hier in dem Rush-Hour, wenn die Wagen alle stehen, in einer Hitze, mitten in Stuttgart sind und nicht mehr richtig durchatmen können, denn hinausgehen können in die Berge, in den Schwarzwald und tief durchatmen. So ist es mir ergangen, eigentlich in den 10 Tagen meines Aufenthaltes in Äthiopien.
Ich muss Sie noch.
Das ist nur, um die Aufmerksamkeit auch zu halten. Ich möchte nämlich erzählen, was das Schriftwort bedeutet. Es soll geschehen, ehe Sie rufen, will ich antworten. Wenn ich von Äthiopien berichte, von Erweckung in Äthiopien, von dem, was Gott dort tut, möchte ich nicht nur kurzen Einblick geben in das, was politisch da geschehen ist. Dass gerade in dieser Zeit, in der ich da war, dieser große Umschwung kam und die marxistischen Ideole abmontiert wurden und Freiraum gegeben wird, mehr für den Kapitalismus, was gleichzeitig zum Segen wird für die Gemeinde, die wieder hervortreten kann und ihre Verantwortung wahrnehmen kann. Aber noch größer und noch erstaunlicher war für mich einfach hineinzusehen in das, was Gott über die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Wie Gott tatsächlich das beantwortet hat: Es soll geschehen, ehe Sie rufen, will ich antworten. Und es ist wirklich nicht nur, dass wir eine Antwort sind, wenn wir auf Gottes Ruf gehen in die Welt, dem Missionsbefehl folgen, sondern dass Gott eigentlich schon Menschen vorbereitet hat. Ich werde es nicht vergessen, ein sehr seltsames Erlebnis, dass ich einen unserer Mitarbeiter, die von christlichen Fachkräften rausgehen, in sein neues Gebiet geführt habe, nach Bio. Und dort unter den Gucci's arbeitet ein Missionsehepaar. Und als ich sie dort traf, wollte ich ihnen Grüße bringen. Da war der Mann im Aufbruch, er hatte sich gerade vorbereitet. Und ich wollte ihn begrüßen und er war ziemlich, man kann es fast sagen, abweisend. Und ich dachte, wie unhöflich, wenn man schon so weit von Deutschland kommt, so eine lange Reise macht und dann so ein bisschen mit der kalten Schulter. Und dann erfuhr ich später, wie wichtig ihm dieser Dienst ist, seine 16 Leute zu treffen, die jetzt die Gemeindeältesten sind. Und später habe ich sie in der Hütte getroffen, wie sie strahlten, wie sie lernten, wie sie hungrig waren auf das Wort Gottes. Und ich verstand den Mann, der keine Zeit hatte für einfach nur allgemeines Geplänkel, noch nicht mal Grüße aus Deutschland, viel wichtiger waren, dass er die Botschaft von Gott ihnen geben konnte. Und später erfuhr ich die Geschichte, dass Gott genau das tat, was hier steht. Es soll geschehen, ehe sie rufen, ehe diese Menschen aus der Finsternis und Dunkelheit riefen, hat Gott schon ihr Gebet erhört und hat ihnen durch den Heiligen Geist eine Vision gegeben, dass wenn die Boten kommen, dass sie auch wirklich auf sie hören als auf Gottes Wort. Und dann habe ich gehört von dieser Geschichte, dass hier schon zig Jahre im Voraus durch einen Zauberer gesagt wurde, dass wenn jemand kommt auf einem Pferde reitend, das kein Gras frisst, dann hört auf seine Botschaft. Und es war bestimmt nicht der Missionar, der sich das vorher, diese Vision und diese Geschichte kannte, sondern er hatte einfach, um einen Plan zu haben, um in diese unwegsame Gelände hineinzugehen, hat er sich einen Hubschrauber besorgt und ist mit dem Hubschrauber da in das Land hinein, in diesen Stamm gelandet. Und als sie da sahen, waren die Menschen offen, hörten ihm zu. Das ging nicht ohne Anfeindung. Das hat man nicht einfach so übernommen. Aber trotzdem war es der Einstieg, dass sie diesem Mann zuhörten. Und durch sein Zeugnis, und ich werde mehr berichten nachher über ihn und andere, die Gott gebraucht hat, um diese Verheißung wahrzumachen, es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, dass Gott Menschen vorbereitet, um in so eine Situation zu gehen, um dann Sprachrohr Gottes zu sein. Und ich bin sehr dankbar, gesehen zu haben, wie Gottes Geist wirkt, auch dort, wo wir erstmal gar keinen Einstieg haben, wie er Menschen vorbereitet, wie dann, wenn die Boten kommen, tatsächlich ihr Wort gehört werden kann. Wir freuen uns auch ganz besonders, dass wir gerade in dieses Gebiet einen jungen Mann schicken können von christliche Fachkräfte international. Er wird dort helfen, diesen Menschen einfach näher zu kommen, indem er ihnen hilft in ihrer Verantwortung der Landwirtschaft, der Aufforstung und einfach dafür zu sorgen, dass nicht nur das Wort übergeht, sondern dass auch gesehen wird, was Gott in seiner Liebe tut. Also ich wollte Sie nicht erschrecken, ich wollte Sie eigentlich nur wecken. Wir werden ja über Erweckung sprechen und da möchte ich dann klar machen, dass Erweckung heißt, er weckt uns. Möchte er das tun? Bis nachher.
Missionsbefehl Der Missionsbefehl ist nicht erst von Jesus vor der Himmelfahrt den Jüngern gegeben, sondern wir finden ihn ja auch im Leben Abrahams, schon mit seiner Berufung. In dir sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und wenn wir heute wieder auf das Leben Abrahams hören, dann fügt sich dies nahtlos zusammen. Wir wollen jetzt das Lied singen, wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. Wir singen 190, das Lied, alle vier Verse, 190. So etwas gibt's sonst nie mehr. Unser Wort, das wir reden, das ist zeitbedingt. Das hängt ab von unserer Sprache, von der Umwelt, in der wir leben, von den Begriffen, die wir benutzen. Aber mit Gottes Wort ist das ganz anders. Das Gottes Wort gilt für Menschen aller Zeitalter, aller Generationen, aller Kulturen, aller Sprachen und aller Länder. Das haben wir gerade gesungen. Es ist an diesen Tagen, wo so viele fragen, wie ist das mit dem Wort Gottes? Ist das nicht bloß zeitbedingt und vielleicht von den ersten Christen nur so angepasst? Nein, das sagt uns die Bibel immer wieder. Es ist die Offenbarung Gottes, die uns in allen Krisen des Lebens auch wieder feste Grundlage geben kann und feste Orientierung ist. Und so wollen wir jetzt auf das Leben Abrahams hören. 1. Mose 12, Vers 4 bis 9. Wir hatten das letzte Mal gehört, wie Abraham gerufen wird von Gott, wie das Wort erklingt, wie er zum ersten Mal dieses Rufen Gottes hört, geh. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarah, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kananiter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn. Danach zog Abraham weiter ins Südland. Herr, zeig uns, was deine Geschichte mit uns ist. Amen. Mich beeindruckt das immer wieder, wenn ich sehe, wie Menschen ihr Leben füllen, wenn sie etwas aus ihrem Leben machen. Wenn wir die Katrin vorhin gehört haben, wenn man so Klavier spielen kann, wenn ein anderer studiert und in seinem Beruf vorwärts kommt. Man kann das vielfältig sehen in unseren Tagen. Das Leben ist eine kostbare Gabe. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns Gott lässt. Wir wollen dieses irdische Leben nützen und füllen. Wir wollen etwas Großes daraus machen. Aber dann geht es merkwürdig. Da gibt es Leute, die sagen, dann kam in meinem Leben eine Wende. Da passierte es, dass Gott mich holte, dass Gott mir begegnete oder dass Gott mich rief. Und wenn man dann sich das erzählen lässt, was die Leute dort erfahren haben, traf sie ein Bibelwort im Gewissen. Sie merkten plötzlich, sie stehen vor dem ewigen Gott. Und jetzt hört man, von dieser Stunde an war das Leben dieser Leute plötzlich umgekrempelt. Verändert und völlig neu. Sie haben auf einmal entdeckt, da ist ein Ziel. Ich lebe auf ein ganz großes neues Ziel. Ich lebe nicht bloß für mich mein Leben nach meinen Plänen und nach meinen Ideen und nach meinen Vorstellungen, sondern von dem Tag ab, da Gott mich rief, war das Wichtigste in meinem Leben, so erzählen die dann, ich möchte für Gott alles leben. Ich möchte ihm zur Ehre leben. Jeder Tag meines Lebens ist ausgerichtet auf den ewigen Gott. Es ist was Wunderbares, wenn man so ein großes Ziel hat und wenn man so losläuft. Aber ich merke, in unseren Tagen gibt es auch viel Tradition. Wir leben in einer Zeit geringer Dinge. Man hat oft den Eindruck, in unseren Tagen, da gibt es viele Leute, die erleben gar nicht mehr viel. Die leben bloß noch angepasst, und da wünscht man sich, dass in unseren Tagen wieder was so entsteht wie bei Abraham. Dass da Leute sagen können, ich habe mit Gott etwas erlebt. Ich bin losgezogen, ich bin aufgebrochen, ich habe mit Gott etwas entdeckt. Ich habe lange mir Gedanken gemacht, an was das überhaupt liegt, dass wir heute so wenig mit Gott erleben. Vielleicht sind wir alle genügsam geworden. Stellen Sie sich mal vor, wie das bei Abraham gewesen wäre. Gott hat zu ihm gesprochen: Abraham, steh auf und geh. Und Abraham sagt: Aha, ja. Und er nickt, aber bleibt sitzen. Und er sagt: Das ist so schön, dass es Gott gibt. Und ich bin so froh, dass Gott Herr im Himmel ist und mir das Leben schenkt. Er hätte Lieder gesungen, er hätte mit anderen über Gott gesprochen, aber er wäre sitzen geblieben. Er hätte gesagt, das Wort Gottes geht mir unter die Haut. Er hätte gesagt, es bedeutet mir sehr viel, wenn Gott redet. Vielleicht hätte er sogar sagen können, ich brauche das jeden Tag. Ich brauche meine Stille mit Gott. Aber wenn er nur das eine versäumt hätte, aufzubrechen und loszuziehen, hätte er mit Gott gar nichts erlebt. Er wäre ein armer Mann gewesen in Haran, ein Mann, der zwar Gott auf den Lippen getragen hätte, aber den Gott nicht hätte zu einem Segen für die Welt machen können. Und jetzt beobachte ich in diesen Tagen, ist uns allen ja sehr wichtig, mir jedenfalls war das von früher Jugend auf wichtig, ich möchte doch mit meinem Leben in die Welt hineinpassen. Wenn ich als junger Mensch dann ältere Christen sah oder auch Pfarrer, die dann mit ihrem schwarzen Anzug herumgelaufen sind, verstehen Sie, warum ich heute einen blauen karierten Anzug unterm Talar trage, dachte ich, Mensch, ich möchte doch nicht mal so ein weltfremder Mensch werden. Einer, der daherkommt, wie wenn er gar nicht hineinpasst. Ich möchte doch ein Mensch sein, der sich interessiert für die Dinge dieser Welt, wie die Fußballspiele ausgehen und wie das in der Politik läuft. Ich möchte doch ein Christ sein, der mit beiden Beinen in der Welt steht, der so redet, wie die Menschen auf der Straße reden. Und das ist ja heute auch unter uns Christen sehr wichtig. Wir wollen doch in die Welt hineinwirken. Wir wollen doch in die Welt hinein. Und da haben wir doch unseren Platz. Man könnte ja die Predigt jetzt von Abraham ganz anders halten und sagen, wenn Gott den Abraham ruft, dann soll er doch dort in Haran, wo er lebt, Gott bekennen. Er soll es mit dem Wort und mit der Tat bezeugen unter seinen Nachbarn und Bekannten. Und er soll den Menschen, die mit ihm zusammentreffen, ein Zeugnis von Gott geben. Das ist doch eine Aufgabe, wie wir es heute so sehen. Wir betrachten ja das ganze Christenleben heute nur, wie können wir hier in der Welt, wo wir leben, richtig Dienst tun? Wie können wir hier wirken? Und die Christen sind ein Teil dieser Welt und sie sollen mithelfen, dass in dieser Welt besser wird und dass wir diese Welt verändern und neu machen. Vor ein paar Tagen las ich in einer Zeitung von den vielen Pfarrern, die in der DDR-Volkskammer als Abgeordnete sitzen. Und dann schreibt der Journalist, bei all diesen Pfarrern ist eigentlich gar nicht anders geworden. Ihr Dienst früher auf der Kanzel und jetzt ihr Dienst, sei es auch im Ministeramt, ist eigentlich nahtlos genau das Gleiche, was sie vorher gemacht haben. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Aber vielleicht fällt das uns gar nicht mehr auf, dass wir uns so bemühen, dass wir die Nöte dieser Welt lösen, dass wir, das ist doch eine Aufgabe, die wir in dieser Welt haben, seh doch die viele äußere soziale Not und die Friedelosigkeit der Menschen an, da haben doch wir Christen einen wichtigen Auftrag zu leisten und da braucht man tüchtige Leute. Wer will das denn bestreiten? Aber bei Abraham ging es ganz anders. Gott rief den Abraham, zieh aus Haran. Und Gott macht den Abraham weltfremd. Ein Stück weltfremd. Er löst ihn aus seiner Umgebung heraus. Und Abraham machte sich auf. Er zog von seiner Heimat weg. Dass ihm dieser Schritt gar nicht leicht fiel, das kann man sich vorstellen. Ein Bibelausleger hat diesen Schritt verglichen, wie wenn jetzt die großen Bäume beim Sturm entwurzelt werden und dann noch ein ganzes Stück des Erdreichs mit rausreißen. Wir sind ja Menschen in dieser Welt mit all dem, was wir fühlen und empfinden. Leben wir doch und hängen an dieser Welt. Und wenn Gott einen Abraham herauslöst, lass deine Freundschaft und deine Verwandtschaft und geh mit mir. Wir erleben das immer wieder, wenn wir mit unserem Dienst Christliche Fachkräfte International junge Leute aussenden. Also mich trifft das ganz schwer, wenn man da am Flughafen steht und dann müssen die Abschied nehmen für 3 Jahre. Ah, es sind ja nur 3 Jahre, dann kommen sie wieder zurück. Und es gibt die Post und es gibt das Telefon und da gibt es Verbindungslinien. Warum hat eigentlich Gott diesen Abraham herausgelöst aus seiner Verwandtschaft und aus seiner Freundschaft? Liebe Freunde, ich denke, dass das heute etwas ist, was wir gerne überhören. dass Gott uns einmal drin und loslösen will von allem, was uns bisher wichtig war. Und fast meine ich, dass in diesen Tagen unsere Sorge übertrieben ist, wir würden nicht in die Welt hineinpassen. Wir hängen sogar viel zu viel in dieser Welt drin. Es ist uns wichtig, wie die Sicherungen laufen, wie es mit unserer Gesundheit weitergeht. Und unser ganzes Glaubensleben beschränkt sich nur noch auf die Fragen, wie hilft Gott, dass meine Gesundheit besser wird und dass mein Leben besser wird und dass es mir besser geht und dass das, was ich jetzt gerade tue, besser von mir vollbracht werden kann. Bei Abraham ist das Verfügungswort Gottes so mächtig. Abraham, los, lass das Alte, ich will Neues machen. Und wenn wir heute das Thema haben, lohnendes Leben, dann liegt das immer in der Bibel so. Das können nur Leute erleben, die offen sind für wirklich Neues, die suchen, die was entdecken wollen. Ich habe in diesen Tagen den Eindruck, wir sind so genügsam, wir wollen gar nichts mehr mit Gott erleben. Wo sind heute Menschen, junge Menschen, die sagen, ich möchte auch Gott einmal so dienen. Und dann möchte ich meine Vorstellungen und meine Ideen und meine Wünsche einfach preisgeben. Ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen, wo er mich braucht und wie er mich braucht. Wenn er uns löst von der Verwandtschaft und von der Freundschaft, dann heißt das, dass man gar nicht mehr abhängig ist von dem, was einen bisher bestimmt hat. War sehr dankbar bei der Hofacker-Konferenz am Donnerstag, dass das in zwei Kurzworten von zwei Frauen auch erzählt wurde als Lebenserfahrung. Die eine Mutter aus unserer Gemeinde, die erzählt hat, wie die kleine Melanie Leukämie bekam, wie das war in wenigen Wochen bei dieser galoppierenden Leukämie. Wie alles nur darauf gerichtet war, Herr, du musst doch das jetzt wieder in Ordnung bringen, was da durcheinander ist. Man kann das ja gar nicht erzählen, wie schwer diese Wochen waren. Und wie widersinnig ein solches Sterben eines Kindes ist. Aber dann hat die Mutter dort in der Liederhalle bekannt und gesagt, ich habe erst gemerkt, dass mir mein Herr Neues zeigen wollte. Und ich habe erst entdeckt, welchen unendlichen Trost er mir gibt. Und auf einmal wird auch deutlich, dass der wirkliche Trost ja erst dort liegt, wo uns Gott seine Ewigkeit vor Augen stellt. Wir wagen das oft heute gar nicht mehr zu sagen, dass wir ja nicht bloß Christen sind, die in diesem irdischen Leben etwas für Gott wirken wollen, sondern dass da eine ewige neue Heimat aufleuchtet. Im Hebräerbrief wird von Abraham gesagt, er wartete auf eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Er kannte ja die Städte dieser Welt. Er kannte Babel, er kannte Haran, er kannte Ur in Chaldea. Wir kennen auch viele Städte dieser Welt, ob Venedig, Rom oder Stuttgart. Und wir sagen, hier oder dort würde es uns gefallen, dort könnten wir wohnen. Aber ich bin sicher, dass Gott uns heute Morgen das ganz wichtig machen will, dass das eigentlich ja gar nicht mehr unsere Heimat ist, die Städte, in denen wir wohnen und aus denen wir herkommen, sondern dass er uns schon zu Bürgern einer neuen Welt machen will. Wir wandern auf die große Ewigkeit zu und die Jahre dieser Welt, die sind eigentlich nur das Einüben auf dieses große Ziel hin. Verstehen Sie, dass jetzt erst auch verständlich wird, warum Gott manchmal uns das Schwere nicht wegnimmt. Warum auch in unserem Leben als Christen die Prüfungen nicht ausbleiben. Oder wie die andere Frau erzählt hat, wie ihr Bräutigam im dritten Jahr der Bibelschule heimgerufen wurde in die Ewigkeit. Sie, die sich doch beide zum Missionsdienst für Gott zur Verfügung gestellt haben, das geht ja gar nicht in unseren Kopf. Die waren doch bereit, Gott zu dienen in dieser Welt. Und Gott sagt, ich habe größere Aufgaben für dich in meiner neuen Welt. In unseren Tagen ist es nötig, dass wir wieder ganz neu hören. Wir müssen Leute sein, die auf die ewige Heimat zuwandern. Wir müssen Leute sein, die ihren Blick ganz fest fixiert haben auf den Himmel und sagen, wir wollen dort einmal dabei sein.
Die Aufgaben in dieser Welt, die sind alle nur abhängig von diesem großen ewigen Ziel. Und das ist gut, wenn junge Leute sagen, meine Berufswahl, wie passt das eigentlich hinein in meine ewige Berufung? Die Tagesentscheidungen, die Verteilung meines Geldes, die Verteilung meiner Zeit, wie passt das im Blick auf meine ewige Berufung? Also das gefällt mir an Abraham, dass er seiner Zeit weit voraus war. Er war ein Suchender. Er hat sich nicht begnügt mit all den Lebenszielen, die die anderen hatten. Ihm war es zu wenig, eine Karriere zu erklimmen. Ihm war es zu wenig, Geld und Gut zu sammeln. Er hat gesagt, ich will mehr vom Leben haben. Und er sucht nach einem Ziel, das in der Ewigkeit Gottes fußt und ruht und sagt, dort möchte ich hinleben. Ich möchte, dass jeder Tag meines Lebens hier schon einen Sinn hat im Blick auf die Ewigkeit. Wenn wir vorhin sagten, wir leben heute in einer Zeit der geringen Dinge, wo man wenig erlebt und wenig erfährt, dann liegt es ganz bestimmt daran, dass man heute wie taub ist für den Ruf, dass Gott uns berufen hat auf seine große neue Stadt, auf seine Ewigkeit. Obwohl wir doch gar nicht weit davon wegleben. Manche werden noch dieses Jahr hinübergerufen in die Ewigkeit, manche nächstes Jahr. Und die letzten wahrscheinlich in 70 Jahren, wenn es hochkommt überhaupt. So nah stehen wir doch schon an dieser Schwelle. Jetzt ist doch wichtig, dass wir auf diese neue Welt hin leben und alles, was in dieser Welt uns noch beschäftigt, dass wir das auf diese neue Stadt hin tun. Abraham war 75 Jahre, als er auszog aus Haran. Also mit 75 Jahren, da ist man bei uns schon lange im Ruhestand. Und wenn wir uns bei den 75-Jährigen umhorchen, dann sagen die oft, ja, mein Leben ist gelebt. Ist aber falsch. Ist falsch. Sie sitzen nicht auf dem alten Teil. Auch im Ruhestand, da hat Gott noch viel, viel vor. Es ist so verkehrt, wenn wir immer nur von der Distanz unserer irdischen Lebensspanne ausdenken. Abraham war 75 Jahre alt und dann ging es erst los. In dem Moment, wo er sich frei macht von dem, was ihm bisher wichtig war, wo er sagt, Herr, ich bin gespannt, was du noch mit mir machst. Wenn man 75 ist, dann geht es nicht mehr wie früher. Man muss auf manches verzichten. Der Körper reagiert nicht mehr wie früher. Es macht Gott nichts aus. Ich wünsche mir nicht nur junge Menschen, sondern auch alte Menschen, die noch einmal mit der großen Erwartung leben wie Abraham. Was will Gott mit meinem Leben machen? Ich stelle es ihm zur Verfügung. Jeden Tag bringe ich ihm neu dar. Und ich ziehe los in der großen Erwartung. Und jetzt lesen wir, wie Abraham dann losmarschierte. Und er nahm seine Frau mit, von der war es ja auch viel, dass sie mitzog. Das ist ein Geheimnis der Ehe, wenn man die Sachen miteinander machen kann und nicht allein gehen muss. Und dann kommen sie in dieses Land Kanaan und Abraham durchwandert von Ost nach West und von Süd nach Nord. Und er geht durch dieses Land und er sieht, das Land ist doch bewohnt. Es ist all denen, die dem Ruf Gottes gefolgt sind, bisher immer so gegangen, dass sie sagten, das ist doch widersinnig. Wie soll das denn zusammengehen? Das reibt sich doch mit meiner Erfahrung. Kann das denn wirklich der Weg Gottes sein? Und Abraham glaubte. Ich habe die Predigtreihe überschrieben, er ist in seinem ganzen Leben nie weitergekommen als bis zum Glauben. Man hätte es ihm ja gewünscht, dass er einmal ein Zeichen Gottes, ein Wunderzeichen Gottes erlebt hätte. Gott war sehr sparsam im Leben Abrahams. Abraham hatte nur das Wort, das ihn rief, und er vertraute diesem Wort und er gehorchte und er glaubte und er zog hin. Und er blieb dort in diesem Lande. Da erschien ihm der Herr. Das sind die Höhepunkte in diesem Leben, wo wir Gott begegnen. Stunden der Zwiesprache, Stunden der Einsamkeit, Stunden, wo Gott wieder sagen kann, ich bin doch bei dir, fürchte dich nicht. Lass dir in meine Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir sehen oft nicht mehr von dem Dienst, der uns aufgetragen ist. Wenn wir heute den Blick tun nach Äthiopien, dann will ich Sie daran erinnern, dass es im Jahre 1927 ein Amerikaner war, der damals bei dem Kaiser Äthiopiens in Addis Abeba Dienst tat. Äthiopien war durch die Jahrhunderte hindurch ein verschlossenes Land für die Mission. Und der Dr. Lembi, so hieß er, der erkannte plötzlich, Gott ruft mich in dieses Land. Woher kannte das? Da hat Gott sein Wort einfach beim Bibellesen, ist ihm so drängend geworden in seinem Gewissen, in seinem Herzen. Und er tat einen Schritt, den die Äthiopier bis heute nur voller Bewegung nennen, wenn sie das Bild von Dr. Lembi zeigen. Er gab seine amerikanische Staatsbürgerschaft auf, um Äthiopier zu werden. Es war für ihn eine schwere Enttäuschung, dass er nachher kein Äthiopier werden konnte. Es wurde ihm gar nicht erlaubt. Und er war staatenlos. Er gab sein Bürgerrecht her, bloß weil er sagte, zu diesen Menschen ruft mich Gott und ich will die Brücken hinter mir abbrechen. Ein Arzt, der hätte seine Karriere in Amerika machen können. Sicher hat Gott nicht alle uns in den Missionsdienst gerufen, aber ich möchte, dass Sie in Ihrem Leben auch dort, wo Gott Sie ruft, so konkret und genau ihren Weg gehen und sich nicht aufhalten lassen durch das, was andere Leute meinen und denken, sondern dass sie ihren Weg so entschlossen gehen, dass sie Gott dienen mit einer Leidenschaft und mit einer Hingabe, weil sie wissen, sie sind nicht abhängig von dem Urteil der Leute. Das war ja so schön bei Abraham. Er war königlich frei. Er war nicht abhängig, was dieser oder jener sagt in der Verwandtschaft und von den Nachbarn. Gerade dadurch, weil er die Brücken hinter sich abgebrochen hat, war er allein seinem Herrn verantwortlich. Es hat ja niemand anderes mehr über unser Leben zu entscheiden, als dass wir Gott gefallen, dass wir Gott dienen und dass wir ihm unser Leben hergeben. Damals war Kanaan ein Land des dunklen Heidentums. Sie hatten dort bei der Eiche More ihre dämonischen Götzen angebetet. Das sind unheimliche Orgien, die dort gefeiert wurden. Und es muss für Abraham nicht leicht gewesen sein, dort zu sein. Wissen Sie, Christen leben doch in der Welt. Die sind nicht weltfremd. Sie gehen dorthin, wo Gott sie sendet. Und darum sagen sie auch Ja zu den schweren Lebensführungen. Auch wenn Gott sie durch dunkle Täler schickt, gehen sie dorthin. Auch wenn sie mitten unter Menschen leben, die gar nichts aufnehmen von dem, was uns so wichtig ist. Aber dann können wir es nicht lassen, zu reden von dem, was wir gehört haben. Der Abraham macht seinen Mund weit auf und verkündigt den Namen Gottes. Mir ist immer wieder die Missionsgeschichte für mein eigenes Glaubensleben so wichtig geworden. Sie wissen, dass ich ja dennoch meine Aufgabe hier in unserem Land gesehen habe. Aber weil man von denen, die Gott gerufen hat, immer wieder so viel lernen kann, wie Berufung, Dienst für Gott eigentlich aussieht. Und es ist ja auch merkwürdig, gerade in diesem Tag, wo unsere Gedanken nach Äthiopien gehen, dass der Erste, der groß von der Mission Äthiopien sprach, ein Bauernjunge aus Tübingen war, aus Derendingen, Ludwig Krapf, der damals mit seiner Frau und dem eben geborenen Kindlein in Mombasa am Hafen war. Seine Frau und sein Kind wurde schwer fieberkrank und starb. Ich habe Ihnen ja gern dieses Bild auch gezeigt von diesem Grab von Frau Krapf, das ist am Anfang etwa 1820 gewesen, wo dieses Kind beerdigt ist. Und dann Ludwig Krapf nach Hause schrieb, sagen Sie dem Missionskomitee, dass an der ostafrikanischen Küste ein einsames Missionsgrab sich befindet. Es erinnert die Christen an die Aufgabe, die in Afrika noch getan werden muss. Die Siege Jesu werden über den Gräbern ihrer Streiter errungen. Und dann war das Krapf später so wichtig, wie er weiterreiste, dass diese Galas, wie man sie damals nannte, das sind heute die wildesten äthiopischen Stämme, dass die doch die Boten des Evangeliums werden. dass sie den Ruf des Evangeliums hören. Und in unseren Tagen erfüllt sich dies vor unseren Augen, wie hätte Krapp sich gefreut. Zu seiner Zeit sah er gar nichts von Frucht. Alle Türen Äthiopiens waren verschlossen. Er bekam keinen Zutritt mehr. Jede Mission war untersagt. Es hat 150 Jahre gedauert, bis überhaupt die Pläne Krapps umgesetzt werden konnten und realisiert werden konnten. Aber Gott kann nur wirken mit Menschen, die offen sind für seine Pläne. Wir sind heute in diesen Gottesdienst hergekommen, erfüllt und bewegt von vielem, was uns wichtig ist, mit unseren alltäglichen Sorgen. Ich hätte Ihnen gerne ein Wort gehabt für Ihre Tagessorgen, aber ich glaube, Gott will sie einfach einmal lösen und sagen, lass mal deine Sachen. Und höre, dass ich dich bestimmt habe zum Segensträger. Lass los, höre auf meine Stimme. Gerhard Hirstegen hat uns das schöne Lied geschenkt, ein Tag, der sagt's dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur schönen Ewigkeit, o Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Gott ruft heute Leute, die sich ganz von ihm senden lassen, die er brauchen kann und die nicht bloß mit dem Kopf nicken, sondern die aufstehen und losziehen und gehen. Amen. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen, 496, die Verse 5, 6 und 7, 496. Beten. Herr, wir haben unsere Lebensziele oft so klein und so kurz bemessen. Und dann ist uns nur so wichtig, wie wir unsere Rolle spielen und wie wir unseren Aufgaben gerecht werden. Und wir vergessen ganz, dass du uns in dieses Leben gesetzt hast. Du hast uns doch geschaffen Und wir schulden dir Verantwortung mit all den Gaben, die du uns anvertraut hast. Du willst, dass wir dir dienen und dass wir jeden Tag benutzen als eine Chance, unser Leben vor dir zu verwirklichen. Herr, gib jedem von uns Klarheit, wo du uns brauchst. Und hilf uns, dass wir uns aufmachen und auch die Aufgaben anpacken, die du heute uns vor die Füße legst. Wir freuen uns, dass wir dann Erfahrungen mit dir machen, dass wir Erlebnisse mit dir haben, eine Fülle, wo wir es wagen, allein dir zu vertrauen. Und wir denken jetzt auch an all die, die du schwer führst, die untätig im Leiden oder krank liegen, dass du sie ganz besonders stärkst und segnest, weil auch ihr Leben wichtig ist als Zeugnis für dich. Du kannst deine Gemeinde auch ins Martyrium führen, auch in die Verfolgung, so wie du die Gemeinde in Äthiopien durch lange Zeit so schwer leiden ließest. Und gerade dort kannst du besonders wirken. Das ist für dich gar kein Hindernis, nur wir mit unserem Ungehorsam sind dir oft ein Hindernis. Darum vergib uns, Herr, wo wir dein Wort oft einfach nicht befolgten, wo wir dir ungehorsam waren, und setze uns zum Segen auch heute in unserer Stadt und in unserem Land und in unserer Welt. Wir wollen dich auch bitten für alle, die wir ausgesandt haben von dieser Stätte, die draußen Dienst tun, dass du heute ihnen ganz nahe bist und sie benützt, dass du ihr Leben gebrauchst, so dass Segen ausgeht für viele Menschen. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Den letzten Vers vom Lied 197 wollen wir noch singen. Darf ich Sie nochmals einladen, jetzt gleich nach dem Gottesdienst drüben im großen Saal. Nur eine Bitte, kommen Sie nicht mehr nach 10.45 Uhr, wenn es ausgeläutet hat. Sie stört es weniger, aber die anderen stört es. Nicht mehr den Saal betreten, wenn es ausgeläutet hat. Gehen Sie zeitig rüber, weil das gibt dort so eine Unruhe. Auch im Treppenhaus hört man das so weit in den Saal hinein, das hallt so wieder. Dann kann man dort sich so schlecht konzentrieren, sondern wenn Sie rübergehen, gehen Sie bis dreiviertel rüber. Herzlich willkommen, aber nicht mehr nachrücken. Der erste Teil wird über Äthiopien sein. Dann um 11:45 möchte ich von Eindrücken in Westafrika etwas erzählen. Von Senegal bis Guinea, Gambia, Sierra Leone und Ghana. Um 12:30 Uhr werden wir miteinander essen. Es ist schon gekocht, es ist angerichtet, Sie sind eingeladen, dabei zu sein. Und das geht ja immer so flugs. Wir freuen uns, wenn Sie auch in der Tischgemeinschaft dabei sind. Ich freue mich auch immer wieder, dass man da nicht kassieren muss. Das Essen wurde von einem jungen Ehepaar gestiftet diesmal. Und der ganze Erlös des Tages geht dann in die Arbeit unserer christlichen Fachkräfte und auch besonders den Dienst von diesen Leuten, die wir heute sehen, der Dr. Martin Binder in Gambia oder der Paul Münzenmeier Stuttgart-Ulbach mit seiner Frau Claudia und die anderen Leute, die dann noch dort tätig sind. Der Haushaltsplan für das Jahr 1990 ist fertiggestellt und auch von unserer Gesamtkirchengemeinde bestätigt. Er liegt jetzt eine Woche zur Einsichtnahme im Gemeindebüro Dobelstraße 14 zur Einsichtnahme durch die Gemeindeglieder auf. Dann Montag in acht Tagen wird die Dobelstraße von Bauarbeiten heimgesucht werden. 14 Tage lang wird die Dobelstraße nur in Stadtauswärtsrichtung befahrbar sein. Wie das hier dann abläuft, das weiß ich auch nicht. Am nächsten Sonntag geht's noch, nur dass Sie es dann wissen. Ab Montag in acht Tagen wird es hier schwierig werden, wenn Sie zum Bibeltraining kommen oder dann auch zum Gottesdienst in 14 Tagen. Ich will es Ihnen nur zeitig sagen, damit Sie diese Zeit und diese Erschwerungen dann einplanen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.